wenn ich an diese Zeit denke, also wir waren Rassisten und Sexisten und fremdenfeindliche Arschlochkinder, ja, und das habe ich wie so mitgenommen, wie so eine unbewusste Haut. Und das ist der Grund, warum du deinen Nächsten lieben sollst, dass der dich nicht heimsucht. Du kannst nicht straflos all diese Dinge machen. Ja, du kannst für eine Weile, es ist erstaunlich, wie sehr der Mensch alles verdrängen kann und die Langeweile und Idiotie vor sich hinwurschtelt. Ja, aber irgendwann kommt es zurück. Und warum? Weil wir doch alle verbunden sind. Das Wichtige ist jetzt, dass man nicht gegen die Hetzer hetzt. Ja, also ich habe sozusagen in meinem eigenen Leben oft empfunden, wie ich mich erhöht habe, dadurch, dass ich auf andere runtergeguckt habe. Das ist mir persönlich echt nicht fremd.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Yeet Podcasts, deinem Podcast für unsere Kommunikation in der Digitalität, der digitalen Realität. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Ariadne von Schirach. Dankeschön, dass du da bist.
Yes, thanks for having me.
Du bist Schriftstellerin, Autorin, Kritikerin und Mutter. Und du hast mal gesagt, Mutter, das ist der härteste Job von allen. Ist das immer noch so?
Ja, das Kind ist jetzt 9 Jahre alt. Gestern vor der Schule hatte die einen Wutanfall, wo ich ans Ende komme. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich auch schreien? Und ich kann natürlich lauter schreien? Oder irgendwie soll ich das aushalten? Und ich finde das so, es gibt so Grenzsituationen mit Kindern oder mit kranken Eltern oder mit Sterbenden oder so, über die wir gar nicht mehr so reden. Aber wo also ich immer wieder so eine Erfahrung mache, nicht genau zu wissen, wie ich reagieren soll. Und das ist, wie sich ein bisschen zu verlaufen, auch sehr belebend. Und natürlich gibt es eine gute Antwort, dass man geduldig ist und die Liebe wählt. Ja, was soll man denn machen? Ja, also das kann jetzt nicht. So, und dann haben wir das irgendwie geschafft. Ja, es gibt auch so kleine Bestechungsversuche manchmal. Und so. Und dann gibt es aber danach, das ist auch was ich so gelernt habe, auch mit dem Kind, dass du quasi ins Gewissen redet man, wenn die Ruhe eingekehrt ist. Ja, das ist die Geduld, ja? Das ist auch ein ganz tiefer Wert zu sagen, du, das bringt nichts, wenn alles aufgewühlt ist, da jetzt noch dich zu entlasten am anderen, ja, jetzt sondern sei still, halte das aus und suche einen besseren Moment. Und das sind natürlich so Tugenden, die sind sowohl philosophisch wertvoll, wo es um die Selbstzurücknahme geht und einen richtigen Moment, als auch in tiefster Weise spirituell, ja? So. Mhm.
Ja, ich habe mal gehört, wenn man jemanden tröstet, ne, dass man ja ganz schnell anfängt, die Person zu streicheln und zu machen. Das ist aber, wo ich das gehört hatte, die sagte dann, das ist eigentlich für einen selbst, damit es aufhört.
Aber das ist vielleicht so ein total schöner Anfang, dass manche Dinge unerträglich sind. Ja, und wir trotzdem damit leben müssen. Die nächsten Dinge, die süßesten Dinge, das ist wie meine Katze in der Nacht plötzlich über mich herfällt und mich beißt. Das ist mir unerklärlich. Aber vielen Leuten, habe ich gehört, geht es so, ja? Und es gibt sozusagen eine gewisse Negativität im Dasein, die wir anerkennen müssen. Und ich fand das voll schön mit dem Tröst, weil ich dieses Gleiche, das ist sozusagen die positive Variante vom Riesenanschiss, ja, ist sozusagen so ein, dein Gefühl muss jetzt weggehen. Wir streicheln das jetzt weg. Ja? So. Und es ist irgendwie auch selbst auf das Menschsein an sich eine absolut berechtigte Antwort von Zeit zu Zeit. Einfach nur laut zu schreien. Ja? Gut.
Ja. Und das dann aushalten zu können.
Ne? Das auszuhalten. Das ist so. Ne? Ich habe also einen Achtsamkeitskurs gemacht, weil ich für so ein Achtsamkeitsmagazin schreibe. Moment by Moment. Ich mag die sehr. Und, so, da habe ich auch nochmal gelernt, diese Reduktion, diese Reiz, diese Überflutung und dann so in eine kleine Stille zu gehen, ja, und da ist es auch, also diese, wie bin ich im Körper, ja, so, weil du kannst, ich habe das Gefühl, solche Fragen gar nicht im Denken lösen. Das Denken dann vielleicht reflexiv, also nochmal zu überlegen, was lief da falsch, um mit jemandem zu reden oder so, aber wenn du in so einer schwierigen Situation bist, wo du nicht weißt, was du tun sollst, es ist total schön, irgendwie einen Weg in den Körper zu finden. Das lerne ich auch mehr, so mit dem Älterwerden. Früher habe ich das alles zu Tode gedacht, hat nichts geholfen.
Gut. Hat es dir gestern beim Wutanfall geholfen, dich rauszufühlen oder reinzufühlen? Dann?
Also jetzt muss ich voller Eckart Tolle, ja. Ich bin in den Zeugen gegangen. Ja, und das hat funktioniert. Das heißt, ich habe bezeugt meinen Wunsch, das Kind zu schlagen, ihm sozusagen, jetzt reicht's, ja, also das anzuschreien und dann sozusagen noch den etwas kleineren Wunsch, sozusagen das Kind, weißt du, in den Arm zu nehmen und irgendwie so in die ozeanische Mutterbrust zu tun und sozusagen, und gleichzeitig wusste ich, dass wir jetzt aber los müssen, weil da noch ein anderes Kind gewartet hat. Und dann habe ich aber genauso sozusagen geguckt, wo sie eigentlich ist und sozusagen gesehen, sie hatte auch so einen Moment, und das ist also das Schlimmste, wo ich das Gefühl habe, sie hat es auch aus Spaß gemacht. Ist auch böse wie Kinder, ja. Also, dass sie sozusagen das auch ausprobiert, ja. Das ist ja noch viel schlimmer zu ertragen, die Negativität und dann so eine Art Unsolidität, ja. Dass die Leute auch blöd und gemein sind. Und man selber auch. Auch das Kind manchmal, ja. So. Ich muss sagen, dass ich das Kind wirklich sehr liebe, ja. Und es ist ein ganz tolles Kind. Aber das war schwierig gestern. Und sozusagen, also ich hatte das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen reingesteigert und ich habe es geschafft, diese Dinge zu bezeugen. Ja. Also sowohl meine Gefühle, wo ich da einfach nicht gehandelt habe. Ja, du wirst jetzt gehen und schreien. Ja, so ist es, aber das machen wir jetzt nicht. Aber verstehe den Impuls. Ja, so. Und genauso bei ihr, so, boah, du bist jetzt total irgendwie außer dir und hast dich auch so reingesteigert und du kommst da nicht mehr so leicht zurück. Was können wir da gemeinsam gehen? So. Und dann sind wir hoppel, 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 habe ich noch den Schulranzen getragen, ja, weil ich denke, das Elternsein dann bedeutet, in einer Weise muss ich natürlich schon die Verantwortung für die Situation übernehmen, ja. Also das liegt an mir. Es ist an mir, das zu lösen. Das ist also nicht schön, aber wahr. Und sozusagen habe ich das geschafft, irgendwie mit dem Kind halbwegs pünktlich, mich dann noch entschuldigt bei dem anderen Kind, diesen Rucksack rausgebracht und so weiter. Und der große Anschluss kam dann danach. Ja. Also die das jetzt auch nicht nehmen lassen. Es war kein Anschluss, sondern es war also sozusagen, das ist ja genau das, wenn du raus bist.
Reflektieren dann nochmal mit dem Kind zusammen. Ja, genau. So können wir es ja nennen.
Ich habe das gemacht. Ja, was war denn das? Und ich habe ja auch gesagt, das finde ich auch total wichtig, auch gerade für uns Eltern, so, dass man auch eine Person ist dem Kind gegenüber. Und ich habe echt gebraucht, bis ich da mich beruhigt habe. Ja, und ich habe eine ganz schwierige Arbeit. Und habe 2 Stunden an diesem Wutanfall geknabbert. Das habe ich meiner Tochter auch gesagt. Ich habe gesagt, du Freundchen, das kannst du auch mir nicht antun. Das wird jetzt so einer zu viel. Ja, aber... Mhm.
So, ja, mein Onkel, der Familienrichter ist, der hat ja mal zu mir gesagt, also wenn sich deine Kinder dir widersetzen, dann ist es ein gutes Zeichen, weil die haben dann keine Angst. Das fand ich sehr schön. Das hat mir tatsächlich auch durch einige Anfälle geholfen.
Ja, das ist wirklich so. Ich hatte furchtbare Angst. Also ich bin unter Bedingungen der totalen Gewalt aufgewachsen. Es war ja vollkommen unmöglich, irgendwie sich da, ja, so. Und das Kind ist frech. Es hat wirklich keine Angst. Und das ist ja auch gut so. Aber es führt halt zu diesen, da sind wir schon mittendrin an der Frage nach der Demokratie, weil Demokratie für mich bedeutet Zusammenleben. Ja, und Zusammenleben bedeutet, mit unterschiedlichen Energien umzugehen. Und zwar, was die Philosophie bis dahin immer geleistet hat, ist, so eine gute Geschichte ist immer, es gibt solche und solche. Ja, also bei Heidegger gab es die Eigentlichen und die Uneigentlichen und bei Frankl gibt es die Anständigen und die Unanständigen. Und meine persönliche Beobachtung ist, wir sind alle ein Flickenteppich. Ich habe so anständige und unanständige Teile. Und je nach Tagesform und Situation ist auch mal so eine ganz hysterische, ungerechte Kuh, die da rauskommt, ja? So. Also, ich kann mich auch nicht auf der sicheren Seite wähnen. Und wenn das allen so geht und wir alle zusammenleben in einer großen Lebendigkeit, dann sind wir natürlich wirklich stark gefordert, nun ja, den inneren Zeugen zu haben und an guten Dingen festzuhalten, ja.
Ich sag noch ein paar Sachen zu dir. Du hast nämlich Bücher geschrieben. Ich nenne mal ein paar von denen, dann können die Leute dich nämlich besser entdecken. Eins heißt, du sollst nicht funktionieren. Ein anderes, die psychotische Gesellschaft. Und was ich mir gerade geholt habe, ist Glücksversuche. Und da hast du gerade dieses Bild, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, mit den bunten Flicken, glaube ich, am Anfang, aus denen wir alle bestehen. Das ist ganz vorne.
Ja. Das ist so ein ganz schönes Zitat von Michel de Montaigne, der als einer der ersten entdeckt hat, dass er mit sich selber gar nicht so einig ist, sondern dass er tatsächlich auch, also dass ein Ich, und deshalb, das war so ein Satz von mir, zu sagen, das Ich ist die Keimzelle der Demokratie. Weil wenn wir aufrichtig sind, weißt du, wir wachen auf und es gibt da schon verschiedene Impulse, ja. Du, der eine will noch liegen bleiben, der andere will das machen, das zum Frühstück oder nicht. Also wir kennen ja alle so eine Art Verwaltung und deshalb ist aus philosophischer Sicht Selbsterkenntnis die erste Tugend der Demokraten, sozusagen, indem du bist du gütig, indem du merkst, du bist selber echt so widersprüchlich und du kannst ja nicht hingehen und von irgendwelchen Leuten Kohärenz erwarten, wenn du die selber gar nicht bringst, ja. Aber du gibst trotzdem, kannst du eine Haltung haben. Du kannst etwas haben, wo du zurückgehst, woran du arbeitest, worum du dich bemühst. Und das, denke ich, das verbindet das ganz Persönliche und auch so ein bisschen, wo ich herkomme, so die Philosophie der Lebenskunst mit diesem Projekt des Zusammenlebens.
Ich habe dich entdeckt vor ein paar Wochen in einem Evangelisch.de-Artikel und ich fand, du sahst so nett aus, deswegen habe ich den Artikel gelesen und die Überschrift war christliche Werte, was sie mit der Demokratie zu tun haben. Ne? Und das ist was, worüber ich total gerne gleich mit dir noch sprechen möchte, noch weiter. Die Ich ist die Keimzelle der Demokratie, du hast das ja gerade schon angesprochen. Und das andere ist, du hast ein Uniseminar mal vor ein paar Jahren, das habe ich jetzt bei der Recherche entdeckt, gegeben und da ging es um die digitale Identität, also wie wir uns verändern in der digitalen Welt. Und das wäre so das zweite große Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte. Und wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die sind 7 persönliche Fragen gibt es. Und die kriegst du jetzt.
Bist du bereit?
Du bist so.
Ich schaffe das schon.
Ja, so. Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Die erste Frage ist, was war dir besonders wichtig, als du ein Kind warst?
Gute Äpfel. Ich hatte schon als Kind ein wirklich ganz wichtig, es gibt so langweilige Äpfel, das ist ein Spezialthema, und es gibt interessante Äpfel. Und ich war ein Kind, das auf interessanten Äpfeln bestand.
Was ist ein interessanter Apfel? Nur kurz für mich zur Einordnung.
Also zum Beispiel, es gibt einen Apfel, der heißt Cosmic Crisp. Und dann habe ich neulich meiner sehr kritischen Freundin Natalie Knapp, die ist auch eine Philosophin, die ist auch ganz toll, die wäre auch ein wunderbarer Gast für euch. Und die, also der Natalie habe ich das an solchen mitgebracht und sie fand ihn auch gut. Also ich kann sagen, mehrere Leute, Cosmic Crisp ist sehr gut, aber es gibt auch Honey Crunch oder also Pink Lady, doesn't hurt no one, ja. Und das ist also eine Mischung aus einer gewissen Festigkeit, einer gewissen Säftigkeit, einer gewissen Süße und einer guten Säure. So, das ist ein interessanter Apfel. Ja, das und das Mehlige ist ja natürlich, das war nicht so.
Da machen wir Apfelmus draus. Vielleicht.
Inshallah.
Welche Momente in deinem Leben haben dich von der theoretischen zur praktischen Philosophin werden lassen?
Ich war nie eine theoretische Philosophin. Ich hatte so viele Probleme. Das war für mich eine aufrichtige Frage, dass ich unbedingt herausfinden musste, wie man lebt. Also nicht für andere Leute, sondern für mich. Weil ich habe das jetzt nicht unbedingt immer herausgefunden, aber ich kann den Weg empfehlen.
Wo siehst du deinen Platz in dieser Gesellschaft?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da hat mich auch ein Philosoph getröstet, der Epiktet. Es gibt so 2, 3 philosophische Bücher, die so, also das ist echt Werbung jetzt, ne? Aber die sind so unerwartet lesbar. Ne? Also das Tollste ist von Seneca, das Leben ist kurz. Das ist einfach, macht einfach Freude, das ist ein Brief, den er mal geschrieben hat. Wenn jeder das ist, kann ich wirklich empfehlen, es auch kurz erwähnen. Ja, so. Und das Zweite ist, das sind eher so Sentenzen von Epiktet, das Handbüchlein der Moral. Das Dritte wäre Marc Aurel Selbstbetrachtung, ist schon ein bisschen für fortgeschritten, aber sehr reichhaltig und wunderschön und sehr gültig. Jedenfalls, also der Epiktet hat so geschrieben, dass eigentlich die Position in der Gesellschaft, man das selber gar nicht sich zumessen kann, sondern das ist etwas, was einem von außen sozusagen gegeben wird. Das fand ich ganz heilsam, tröstlich und brauchbar.
Und hast du das Gefühl, umso älter du wirst, umso mehr schaffst du das selbst zu wählen? Und es wird nicht nur von außen gegeben? Weil ich habe ja so den Eindruck, deswegen, das war auch der Hintergedanke dieser Frage, dass du, als Kind hast du ja keine Wahl. Ich meine, du bist in Bayern aufgewachsen, im katholischen Bayern, das ist ja schon schrecklich genug, ja, du armes Kind, also wirklich jetzt. Und dann hast du gesagt, es war auch noch anstrengend, Kind zu sein und vielleicht auch gewalttätig teilweise und du hast Angst gehabt, dich frei zu äußern. Aber das hast du ja abgelegt, du äußerst dich frei mittlerweile, ne?
Ich habe mich eigentlich sehr früh frei geäußert. Ich muss sagen, wenn ich an diese Zeit denke, also wir waren Rassisten und Sexisten und fremdenfeindliche Arschlochkinder, ja, und das habe ich wie so mitgenommen, wie so eine unbewusste Haut. Wir hatten in der Schule, ich war auf 2 Internaten, bin da 2-mal geflogen, weil ich also so Schwierigkeiten gemacht habe. Ich war aber immer gut in der Schule, ist so nicht so schlimm, ja. Dann war ich in so einem bayerischen Gymnasium in München. Gab so einen subtilen Rassismus und Sexismus sowieso da, ja, also Frauenrollen war jetzt nicht vorgesehen eigentlich, aber wir hatten also einen sehr begabten, gut aussehenden polnischen homosexuellen Jungen in der Klasse und sozusagen, wir haben damals immer, wenn wir was nicht gut fanden, dann fanden wir das schwul, ja, das ist erst Jahre später, wie gemein, ja, und was ist, wo ich mich heute noch schäme, ja, das ist auch noch so ein Teil dieser Nazi-Aufarbeitung, irgendwie das, also ich bin aufgewachsen, es war so ein subtiles Klima von diesen komischen Jugos, ja, die irgendwie so ein bisschen minderwertig sind und die Polen sind so mega minderwertig. Und also das war sozusagen das Freisprechen, ich bin da laut und irgendwie auch da so, habe meine Stimme schon gefunden, aber mich sozusagen auch frei zu sprechen von diesem ganzen Zeug, das da so unbewusst durch meine Blutbahnen gegangen ist, ja, internalisierter Rassismus nennen wir das und so, das war toll. Und ich hatte erst neulich so einen Moment, wo ich das erste Mal in Krakau war. Und dort ist diese herrliche Burg der Jagiellonen. Und da stand ich in diesem Thronsaal, hab mich so geschämt und dachte so an diesen Jungen, weißt du, so, ey, wir sind solche Trottel gewesen, ja, was, das war echt doch so eine alte Geschichte. Das heißt, das Freisprechen fängt damit an, sich darüber klar zu werden, wer noch mitspricht und ob man das möchte. Und das ist ein sehr langer Prozess. Ich bin 47 Jahre alt, das ist mir vor 3 Jahren aufgefallen. Ich schäme mich wirklich, ja.
Also ich kann das aber, um dir die Scham vielleicht ein bisschen mit dir zu teilen.
Wir teilen sie ja einfach, dann schon besser.
Genau, wir sind ja genauso ich bin ja genauso aufgewachsen. Und es ist tatsächlich, dass wir was Besseres sind, weil wir hier schon leben, ne? Mhm. Und dann Menschen, die dazugekommen sind, so ein bisschen. Und ich würde jetzt nicht, hätte nie gesagt, meine Eltern sind Rassisten. Sind sie auch wirklich jetzt nicht, ja. Würde ich auch nicht, aber es ist diese Haut, wie du gesagt hast, die man mitnimmt.
Es ist eine Stimme. Und natürlich, um das wieder auf unser Thema zu beziehen, das ist natürlich eine antidemokratische Stimme, ja. Weil das sozusagen, also es gibt ja diese, das allerbeste Demokratie und ihre Feinde-Geschichte ist etwas wie Orwell, ja, wo die Schweine die neue Ordnung machen, aber am Schluss sich doch an ihre Spitze stellen, ja. Also manche sind gleicher. Und was hast du in dir sozusagen, das ist ja die schwierigste Balance, zum einen zu sagen, ich bin etwas ganz Besonderes, weil jeder Mensch was ganz Besonderes ist. Jeden von uns gibt's nur einmal. Manchmal kann man sich denken, das ist auch gut so, ja. Aber sozusagen, jeder von uns hat eine Stimme, um mitzusprechen, ja. Und sozusagen, wir sind wirklich nicht gleich, aber jede Stimme ist sozusagen, zählt eins. Aber sie sagt auch nicht die gleich guten Sachen, ja. Also manche machen ein wundervolles Lied und der andere rülpst nur, ja. Aber trotzdem ist jeder eins wertvoll. Und sozusagen diese ganzen inneren Strukturen von Selbstüberhöhung oder diese subtilen irgendwie, natürlich fühlst du dich ein bisschen besser, wenn du zur coolen Crowd gehörst, ja. Und das sind sozusagen jetzt wieder ich als Keimzelle der Demokratie, das sind sozusagen die Feinde. Und da, das finde ich ist eine ganz aufregende Reise, weil ich dadurch immer neue Verbindungen zur Welt finde. Also jetzt bin ich sozusagen, wenn ich durch Polen reise, habe ich eine ganz liebevolle Beziehung zu dem Land. Ich habe mich geschämt, ich habe mich entschuldigt, jetzt sind wir wieder fein, jetzt kann ich wieder dort was essen und das ist sehr gut. Und die Bücher sind auch sehr gut und so. Ja, so. Also das ist sozusagen, und das sind so diese Momente, jetzt als philosophischer, wo ein gewisser Blick nach innen dem Leben einen gewissen Sinn und eine Richtung gibt. Und das ist eine Position, die wir aus uns schöpfen. Und das ist sozusagen das Gegenteil von so Statusfantasie.
Ich weiß, dass ich ganz klein war, als mein Vater hat es, glaube ich, zu mir gesagt, Lil, alle Menschen sind gleich. Und ich dachte dann, ich bin dann zu meinem großen Bruder gegangen, habe gesagt, ich weiß, was du denkst. Und dann hat er gesagt, weißt du gar nicht. Und dann habe ich was gesagt und dann hat er gesagt, stimmt nicht. Und dann habe ich gedacht, was meint er denn mit gleich jetzt? Weil sonst müssten wir, also das heißt nicht gleichwertig, Genau, musste ich mir gerade dran denken.
Das ist voll die schöne Geschichte, weil wir wissen es nämlich wirklich nicht, wir müssen einander fragen. Aber ich finde wir brauchen eine Art, das ist so gut, das habe ich jetzt gelernt von Simone Weil, ja, diesen Begriff Harmonie, diese Mystikerin, Aktivistin aus Frankreich, die viele schöne Sachen geschrieben hat, auch schwieriges Zeug und sehr mathematisch, und die hat sozusagen eine Idee, was das Wort Harmonie bedeutet. Ja, Harmonie ist nicht zwei Gleichklänge, sondern es ist eine Art kundige Verwaltung von Dissonanzen. So. Und sozusagen, wie können wir damit umgehen, dass wirklich jeder Mensch eins wert ist? Eins. Und zweitens, dass wir so unterschiedlich sind, dass manche auch so doof sind, ja, und manche so irgendwie so viel beitragen und dass man auch den anderen nicht ganz verstehen kann. Und ehrlich gesagt nicht mal sich selber, ja. Das sind so diese, für mich, die allertiefsten Probleme der Demokratie. Also der Umgang mit etwas, das wir nicht sozusagen nur umarmen, aber nicht fassen können. Und das ist für mich ein spiritueller Moment. Da kommen wir wieder hin.
Nächste Frage, die vierte. Schaffst du es, gut zu leben? Und wenn ja, wie?
Ich bin immer besser darin geworden. Mein Leben ist eine einzige Aufräumarbeit. Ich kann das voller Liebe und Respekt auch sagen, dass Sachen echt besser werden. Und ich kenne so viele irgendwie tolle, interessante, unordentliche, junge Leute mit so Mitte 20, die so, oh Gott, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt hier und so. Ja? Und es wird wirklich besser. Ja, also für jemanden wie mich, so ein Kopfmenschen, ist es total gut. Ich mache also regelmäßig morgens immer mein Yoga und so. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut gewesen. Ja, und also ich habe so eine bessere Einsicht sozusagen, was mir gut tut und was nicht, und kann auch mehr danach mich richten. Also, aber es ist auch echt eine Frage des Alters. Ich möchte quasi aber auch meine wilde und idiotische Jugend nicht missen. Ne? Also es ist ja schön, wenn man Probleme hat mit Mitte 20, aber du kannst ja nicht mit fast 50 irgendwie so eine Hot Mess irgendwie... Also ich glaube, Glück ist auch, zu wissen, was die Zeit von dir will und es leben zu dürfen.
Mhm. Ja, was ist gerade dran jeweils, ne?
Was ist gerade dran, ne?
Naja, da passt die nächste Frage. Du bist als Philosophin jemand, der sich alte Fragen immer wieder neu stellt. Welches ist denn deine aktuelle alte Frage, die du dir gerade neu stellst?
Was uns verbindet. Wie eine Harmonie herstellen zwischen dem, was uns verbindet und dem, was uns trennt. Wie darüber sprechen.
Mhm. Hast du ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, per Aspera ad Astra. Durch den Mühsal zu den Sternen. Von Seneca. Das ist ganz schön. Ich bin auch, so, es gibt eine Art Leidensbereitschaft auch im Lesen, ja. Also, es gefällt mir auch, das ist manchmal so ein bisschen eine Qual. Ich lese gerade so eine Dissertation von einer sehr klugen, sehr prätentiösen Frau über Simone Weil und es ist echt fürchterlich. Aber es hat auch eine Lust, ja. Also, sozusagen, es ist eine Art, es gibt ja auch die inneren Berge. Und ich bin ein innerer Bergsteiger. Also, sozusagen, ich habe glücklicherweise mal, ist ein ganz toller Weg, das ist der große Weltraumweg von meinem Freund Christoph Viscorsum. Da sind wir wirklich übers Tote Gebirge gegangen und ich bin nicht zusammengebrochen. Ich bin sehr stolz auf mich, so körperlich jetzt, ja. Aber eigentlich bin ich eher so ein Geist und dort gibt es sozusagen so ganz schwierige Sachen und es ist eine große Lust, sich daran zu versuchen, manchmal auch zu scheitern, ja, so.
Durch die Mühsal zu den Sternen, das finde ich sehr schön. Woran glaubst du? Das war es ja vielleicht schon jetzt, wo durch die Mühsal zu den Sternen, aber es gibt bestimmt noch mehr.
Also ich glaube wirklich, ich glaube an die Schönheit und an die Freude und an den Sinn. Ich glaube, dass es schön ist, dass wir hier sind und ich glaube, dass das Göttliche, wie auch immer wir es nennen, auch Freude hat, dass wir hier sind und dass es einen Moment gibt, dass es wir auch das Leben wirklich zu erfahren in all seinen Facetten. Ja, wir haben das Problem, dass uns im Regenbogen die dunklen Farben fehlen. Aber im Regenbogen fehlen sie nicht. Des Lebens und diese Gleichzeitigkeit irgendwie so aus einer Zeugschaft, einer teilhabenden Zeugschaft, was sich da alles so entfaltet, ja, und so einer unerbittlichen Beharren darauf, dass es auch irgendwie schön ist und Spaß macht. Und irgendwie, es gibt so ein altes Gebet, ich glaube, der Hopi-Indianer, das lautet: Um mich herum ist Schönheit und durch mich kommt Schönheit in die Welt. Das berührt mich tief. Und das ist auch eine Aufgabe, also dass man dort, wo man ist, ja, ich bin ein alter Müllmitnehmer. Also jetzt, ich bin auch ein schlechter, dummer Mensch, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Aber ich finde das wirklich, wirklich
gut, dass du es dazu sagst. Wichtig.
Ja, wirklich auch. Das alle Angst Tochter, die auch wirklich so was dazulernen als Mutter. Weil warum hat die denn so viele Wutanfälle? Um Gottes Willen. Jedenfalls.
Ist immer Schuld, meine, auf jeden Fall.
Ja, das ist auch Elternsein. Ja, da musst du wirklich so, jedenfalls. Also ich denke, dass dieses, also eine Grundidee, das hier auch schöner zu machen, ist, dass es so wirklich eine Art von Co-Creation ist, ja, im Sinne des Möglichen. Und also bezeugen und veredeln, ja. Und dass das den Göttern gefällt, das glaube ich.
Ah, ich bin so froh, dass wir das alles aufnehmen. Es ist so ein schönes Mantra auch, ja. Danke dafür. Das waren schon deine 7 Fragen. Jetzt kommen wir zu den Sachthemen, die alle ja was so mit uns zu tun haben.
Jetzt und die auch erste so ein Quatschkopf. Na, jetzt bin ich jetzt mal ganz klar und präzise. Jetzt bringen wir das mal richtig nach Hause, das Baby hier.
Siehst du, nicht nur in deinem Kind, sondern auch in mir triggerst du das Schlechteste. Ich bin ja auch ein Quatschkopf. Nein, Spaß. Schon wieder Schuld.
Und wir beide sind alle so, wirklich, das sind dann so ansteckend für die anderen. Die müssen einfach mitdenken. Die sind wie so eingeladen. Erst der Zeuge und dann... Die Zeugin.
Dieses Seminar, was ich angesprochen habe, da ging es um die Identität in der digitalen Welt. Was würdest du sagen, wie hat sich denn deine Identität in der digitalen Welt verändert? Was hast du gelernt über die Jahre?
Also, ich habe ja soziale Medien und ich benutze die als meine Webseite. Ja? Also ich bin sehr ambivalent. Ja? Also ich habe das Gefühl, also es gibt ein Grundproblem, dass wir auch in der Off-Welt haben. Also wenn wir sagen, warum ist das ich die Kanzlerin der Demokratie, dann ist die Antwort, weil wir aus vielen Stimmen bestehen. Weil wir, wie Montaigne sagt, buntfleckig sind. Und es ist auch psychologisch die Geschichte sozusagen, dass wir eigentlich, um handlungsfähig zu sein, wie so eine Art Avatar brauchen. Also so eine Art festes Selbstbild, Ja, das aber immer gelogen ist. Und es gibt immer so eine Differenz zwischen der Unordnung, die man selber ist, und dem Bild. Und das haben wir auch quasi, wenn wir auf eine Party gehen und was Schönes anhaben oder wir gehen irgendwo essen oder so. Also wir wirken ja alle so, als hätten wir es alle beisammen. Das ist oft, also so wie wir uns halt zeigen, ja. Und wenn jetzt der Kontakt zwischen der Unordnung und dem Bild immer mehr abreißt und immer mehr Energie in das Bild geht, dann sprechen wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ja, das bedeutet, der Narzisst, der hat ja nicht sich selber lieb gehabt, was ganz schön schwer ist, ja, weil das heißt eben auch, also wie soll ich mich denn lieb haben als eine Mutter mit einem Kind, das einen Wutanfall hat und gleichzeitig dann noch dies machen? Und es ist, also sich wirklich zu lieben, das ist ja auch ein christliches Topos, zu sagen, so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was kannst du daraus lernen? Es ist schwer, dich zu lieben. Es ist nicht trivial. Es ist schön, wenn ich mal irgendwie so ein gutes Bild abgebe und dann, wow, dann sehe ich toll aus und dann liebe ich das und so weiter. Wir kommen schon zu den sozialen Medien, du merkst es. Ja. Aber so, das, was richtig so in mir drin ist, das wäre sehr schwer. Und das würde ja auch bedeuten, den Nächsten und seine Unordnung zu lieben. Ja, also weil der ja auch nervt und Stimmungen hat und so weiter. Anyhow, also wir selber, wenn wir uns in dieses Bild zu sehr hineinbegeben, dann verlieren wir den Kontakt zu unserer eigenen Lebendigkeit und entwickeln sozusagen Tendenzen. Ja. Und die sozialen Medien verstärken das ins Unermessliche. Ne? Und dann gibt es noch einen Moment, es gibt so einen Philosophen, also jeder Philosophierende hat wie so eine Art Godfather oder Godmother. Ja? So. Und für mich ist es Søren Kierkegaard. I love Søren Kierkegaard. Das ist so toll. Ja. Und auch der hat auch so einen Spagat gibt, er ist gläubiger Denker und hat so interessante Probleme und wunderbare Gedanken. Jedenfalls von dem ist der Satz, das Schlimmste, was man tun kannst, ist dich zu vergleichen.
Ja, wer vergleicht, verliert. Den Satz kenne ich auch.
Ja, wirklich, also das ist sozusagen, weil wir gerade dieses Inkommensurable, also wenn wir vorhin gesagt haben, dass in jedem von uns auch ein Geheimnis ist, also dass wir uns selbst nicht ganz verstehen können, dass wir den anderen nicht ganz verstehen können, dass wir irgendwie eine Art Beziehung haben mit etwas, das sich der Kontrolle entzieht, aber trotzdem antwortet. Ja, so. Und also diese Uridee, ich habe das zu meiner Tochter immer gesagt, wenn sie dann zu mir kam und sagte, ja, also das Mädchen, ob die hübscher ist, die Freundin oder nicht, so, oh Gott, das Kinder, ja. Und habe sie gesagt, schau mal, Schätzchen, ist das wie Blumen. Wenn du eine Wiese mit Blumen hast, du kannst nicht sagen, welches die schönere Blume ist, ja? Sondern je nach Geschmack. Wir Menschen sind die Blumen Gottes. Wir sollen uns nicht vergleichen. Aber es gibt sozusagen ähnliche Blumen oder die Frage, wie das Rot bei dir aussieht oder so, ja? Und also man kann schon also auf unterschiedliche Weise aufeinander Bezug nehmen, aber vergleichen bedeutet, dass ich versuche, besser zu sein als du. Das ist der Sinn vom Vergleichen. Ich will schauen, wie du es machst und dann möchte ich bestenfalls es besser machen und schlechtestenfalls schaue ich dann aber auf diesen ganzen geilen Lifestyle von anderen Leute und fühle mich ganz klein. Und also das Internet, die sozialen Medien verstärken zwei ganz schwierige Tendenzen. Sie verstärken also die narzisstische Bildwerdung. Ja, ich habe auch gerade auf meinem, ich liebe meinen Instagram-Account, ich habe das alles echt gehackt und ich spiele das parallel Instagram. LinkedIn sagt man ja jetzt, ne? Facebook ist anscheinend tot, aber atmet immer noch ein bisschen, weiß ich nicht. Ja? Und da habe ich so ein schönes Bild gepostet und so weiter. Das sieht so aus, das hätte ich alles beisammen und wunderbar und so weiter. Ich kann das total gut verstehen. Also diese Flucht ins Bild kann dazu führen, dass du dein eigenes Leben verpasst. Du musst nämlich die Unordnung anschauen und aufräumen. Und bei dir sein. Du musst
und
die Station
bewahren. Die ganze Zeit warten, dass du geliebt wirst, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Ne? Anstatt vielleicht auch den anderen Teil zu tun, dich selbst zu lieben.
Ja, und dann auch andere zu lieben. Und es ist also sozusagen super reaktiv. Es ist echt wie so Bikini-Porno aus den 70ern. Ja, du tust da so ein fesches Ding raus und dann schaust du irgendwie, dass du die heißeste Schnecke da bist oder der heißeste Dude. Und dann guckst du immer, ob jemand dich will. Und es ist ja so erbärmlich, auf den Applaus der anderen zu warten. Sage ich, die ich gestern noch geguckt habe, wer mein Shit geliked hat. Ja, also wir kommen da nicht raus. Man muss das wissen. Also die digitale Identität, gerade Künstler, finde ich, für Künstlerinnen kann es ganz toll sein. Also was, wenn du Bilder zu teilen hast, also wenn du Malerin bist oder Fotografie oder so. Also ich finde das extrem gefährlich und es ist eine große Herausforderung, dass du auch, wie schaffst du das auch, so digitale Liebe? Und jetzt ganz kurz noch eine Geschichte von einer Freundin. Meine Freundin Jana Petersen hat MCSF und die ist wirklich, also jetzt seit 3 Jahren muss sie echt in ihrer Wohnung bleiben. Das bricht mir echt das Herz. Es geht mir ganz nah, ja. Und für die ist sozusagen das Online-Leben und sich dort mit anderen austauschen eine große Bereicherung. Also auch da, es ist umso mehr wieder wie alles, was wir Menschen tun. Es hängt davon ab, wofür du es tust und wie du es tust. Ja? Aber es hat tendenziell, diese ganzen sozialen Medien haben eine schlechte Richtung. Böse.
In der Hundehütte, wo die sozialen Medien drin liegen, steht jetzt böse oben drüber. Und ja. In dieser Ambivalenz, wie du es ja auch gesagt hast, wir haben ganz oft ja auch diese Themen, also dass Menschen sagen, sie finden auch andere Menschen, die gleichgesinnt sind. Ne? Du bist jetzt, vielleicht wenn du in Bayern im kleinen Dorf aufgewachsen bist und dich als Kind eine laute Person warst und alle gesagt haben, die ist respektlos und frech und die schreit immer zu laut, ne? Dann hast du vielleicht nicht gemerkt, im Internet gibt es ganz viele andere Kinder, die auch respektlos und laut sind und frech und es ist, scheint vielleicht doch gar nicht so falsch zu sein. Ich bin nicht so falsch. Oder ich habe eine Transidentität und es gibt ganz viele andere. Ich finde, es gibt Dinge, die das Internet hervorgebracht hat, dass denen die Menschen Freiheit geben. Ne? Und Jana ja zum Beispiel ja auch.
Ja. Nein, das ist ja voll schön. Das ist auch ganz jetzt ganz tolle Texte über MCSF geschrieben. Ja. Und falls es Leute, Betroffene gibt oder Leute, die jemanden auch lieb haben, der das hat, das ist ganz toll darüber zu hören. Bei Deutschlandradio Kultur einen Beitrag gemacht und so. Es ist einfach eine, was man in sozialen Medien auch machen kann, ist Dinge sichtbar zu machen, die einem am Herzen liegen. Und das finde ich jetzt sehr schön. Vielleicht irgendjemand reicht das jetzt auch. Aber ich glaube, Lilith, dass wir uns einig sind, dass immer wenn wir was machen, ist es ambivalent. Alles ist ein bisschen schmutzig. Also das ist das einzig Aufrichtige über, also mir hilft das total, meine sozialen Medien. Das bereichert mein Leben. Ich habe das ganz bewusst kuratiert. Ich bin nur mit Leuten verbunden, die ich wirklich mag. Ich habe das ganze Feed rausgetan. Also auf meinem LinkedIn oder auf meinem Facebook habe ich keine Informationen von anderen Leuten. Das habe ich alles gelöscht. Das heißt, also radikaler Egoismus und Sendungsbewusstsein, ja. Und ich habe aber ich habe auch ein Family Book gemacht, wo ich nur mit Leuten verbunden bin aus meiner Familie. Denn ist aber Facebook, da gehen die Jungen schon nicht mehr hin und so weiter, also es würde jetzt zu weit führen. Aber ich finde, es ist also auch eine Sache, die kuratiert werden muss. Wie eben alles, ja. Und wenn man sich diese Mühe nicht macht, dann gerät man wie in so eine Eigendynamik. Und die ist in diesem Fall tatsächlich schwierig, besonders wenn du ein bisschen unsicher bist als junger Mensch. Ja, wenn du so eingeladen bist, immer dich so darzustellen, das kostet auch ganz viel Energie. Und wenn du dann immer so nach rechts und links guckst und die gar nicht mehr eben deine Mitmenschen sind, die du lieben sollst für dich selbst, sondern irgendwie die, wo du jetzt endlich mal, also das müssen wir auch, wie alles, was wir tun, verbindet und trennt es uns. Das ist spannend.
Ja, naja, damit unterscheidet es sich eigentlich wirklich von nichts, was wir auch vorher hatten. Deswegen ist es auch so eine alte Frage, die neu bewertet ist. Ne?
Ja.
Ich habe gedacht, dieses, was du vorhin auch schon gesagt hast, du bekommst deine Position in der Welt von den anderen gegeben, also du gibst sie dir auch selbst. Das hast du jetzt auch gemacht mit den sozialen Medien. Die haben bestimmte Funktionen, aber du nimmst sie dir auch selbst. Und das ist immer wieder dieser Schritt der Selbstermächtigung, ne? Oder das sich, du hast es, glaube ich, mal Hacken genannt. Du hast es gehackt für dich.
Ich nenne es Hacken. Ich habe es gehackt. Und das ist wirklich so, das ist auch so, und das, was mich auch so tröstet, auch mit der Philosophie, ist, das ist alles so alter Krempel, ja? Also schon der gute Epiktet, der ist wirklich, das ist wie so eine Marmorstatue, sehe ich ihn. Ein edler Mensch, der war echt mal Sklave und hat gehinkt und hat sich dann zum Philosophen hochgearbeitet. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Biografie war. Ja? Also der hat einfach viel gewusst über das Menschsein und es ist von einer tiefen, das heißt so eine marmorne Klarheit irgendwie. Und er hat gesagt, weißt du, manche Sachen stehen in deiner Macht und manche nicht. Ja? Und darüber nachzudenken, was sind denn deine Handlungsspielräume? Also es hat mich mein Leben total verbessert, dass ich überhaupt niemanden irgendwo folge, der mich nervt. Ja? Das kann jeder von uns tun. Für mich erzeugen die sozialen Medien mehr Freude als Leid. Aber wie gesagt, ich finde diese Hacken, also das ist auch so ein das ganze Leben betreffend, weil das wirklich diesen Ermessensspielraum zu gucken, so hey, wo habe ich denn Einfluss und wo nicht? Ich kann nicht mal meine Tochter beeinflussen. Ja? Ich kann vieles in der Welt nicht beeinflussen. Weißt du, früher sagte man, mach dir kein Bild von Gott und heute finde ich, mach dir kein Bild vom globalen Ökosystem oder von der Krise, ja? Wir sind der Welt ausgesetzt, aber wir haben gleichzeitig ganz viel Handlungsspielraum. Das ist wieder so eine Ambivalenz. Das ist für mich auch bei so, das war so ein Kierkegaard-Thema. Dem war das ganz schlecht, dass alle Leute so blöd geglaubt haben. Dem war der nicht selber gedacht, sondern sind dann immer in die Kirche gegangen am Sonntag und sind wieder rausgegangen und der Kierkegaard war aufgewühlt. Sagt er, er nimmt eure Verantwortung gar nicht wahr. Ja, das ist eine Art nochmal Ablasshandel. Das ist immer das gleiche Thema. Ja? Und diese Verantwortung, da treffen sich absolut Philosophie und Spiritualität zu sagen, du, ist schön, dass du da bist. Du bist eine einmalige Blume, aber bitte mach die Augen auf.
Du hast mal gesagt, der Schatten der sozialen Medien ist die Einsamkeit. Und ich habe gerade gedacht, dieses Hacken, was du machst, ist da ja rauszugehen und zu sagen, ich vermesse mich nicht nur und ich vergleiche mich nicht, sondern ich mache das zu einem Raum. Du hast jetzt ein Family Book gesagt, ne? Ich mache es zu einem Raum für Kontakte, was es ja auch kann. Was ja auch so einen urmenschlichen, den Instinkt anspricht, du musst ja mit, wir können ja alle nur überleben, wenn wir zusammen sind. Und gleichzeitig sorgen die sozialen Medien manchmal auch für Vereinsamung, weil wir uns vermessen und warten darauf, dass andere uns Herzen geben und wir uns nicht, manchmal nicht mehr spüren, dass wir uns selbst auch lieben müssen. Ich habe gestern so ein trauriges Reel gesehen von einem, der gesagt hat, ja, er hätte gerade eine über 50-jährige Frau getroffen, die gesagt hat zu ihm, sie sei noch nie geliebt worden. Und deswegen wollte er jetzt mal bitten, hier die Community, dass sie ein bisschen Liebe dalassen. Und da habe ich gedacht, das ist so ein, dieses Thema, ne, Liebe, die so bei der Vermessung und bei dem, und das ist nicht nur soziale Medien, das ist und auch nicht nur Digitalität, das ist ja, glaube ich, was, was auch vielleicht Industrialisierung, ich weiß nicht, ob die Menschen, wie viel die sich überhaupt, wie viel das Thema Liebe und Zuneigung ist einerseits ja für unseren Fortbestand wichtig, ne, und gleichzeitig ist es aber.
Ich hole das mal mit, ja, weil es gibt sozusagen, also für mich war das, also das erste Buch, das ich geschrieben habe, hieß Der Tanz um die Lust. Und es ging letztlich um die Kommerzialisierung unseres Begehrens. Und also ich bin jetzt 47, bin ein bisschen jünger, aber so in, es war ganz neu. Auf einmal, wir sind so in die Schule gegangen, so mit großen T-Shirts und komischen Frisuren und sowas. Und auf einmal mussten wir alle sexy werden. Es war neu. Und das ist so ein Begriff von dem Philosophen, der österreichische Philosoph Robert Pfaller. Und der nennt das einen Beleuchtungswechsel. Das finde ich einen genialen Begriff, weil sozusagen so, das Anfängerdenken ist immer so, dass was ganz Neues kommt. Und wenn du ein bisschen länger irgendwie auf dieser Welt bist, wird dir klar, deshalb auch immer die alten Fragen und die neuen Antworten. Wir kraxeln hier auf einer bestimmten Landschaft und die Lichtverhältnisse ändern sich, aber das Tal ist dort und es ist dort. Ja, also ein Beleuchtungswechsel heißt, das Begehren ist immer schon da, aber die Bewertung ändert sich. Das, was wir Deutung nennen, ja, auch Interpretation. Und das war so der Anfang von meinem Buch, wo ich das Gefühl hatte, damit haben wir angefangen, unser Begehren zu korrumpieren. Also das, was du verkaufst, veräußerst, korrumpierst du, weil es keine ganzheitlich, es ist nicht mehr so Teil von dir und innen drin, sondern es ist um einer Wirkung willen schon reduziert, ja, und sozusagen nicht mehr auf dich und dann auf das Ganze bezogen, ja. Also der freie Mensch lebt auch auf das Ganze bezogen. Das ist mein Wort für das Göttliche, ja. Du könntest auch auf Gott bezogen. Also wenn du irgendwie in dir musst die Größe des Universums einen Abglanz haben, sonst bist du auch ein Würmchen. Ja, das, du bist eingeladen, das zu tun. Jeder Sternenhimmel, jeder Abend ist eine Einladung für dich. Das schaffst du schon, ja. Wenn du jetzt nur dich entäußerst und dann dieses schon irgendwie so sehr klein gewordene Produkt noch davon abhängt, dass andere es beklatschen, dann wird etwas genommen. Für mich war das der Weg, also erst wurde das Begehren kommerzialisiert, dann in Du sollst nicht funktionieren, der ganze Rest, und dann die psychotische Gesellschaft erzählt so, oh, das war eine ganz schlechte Idee. Und wir leben ja in einer großen Krise, wir haben ganz viele Probleme, global, aber auch hier mit uns und auch mit der Demokratie und mit allem so. Und was du meinst, diese Liebe ist ein Vermögen für Ganzheit. Jemanden zu lieben, weißt du, ich liebe so sehr dieses Kind, meine Tochter, wie sehr ich sie liebe, aber sie nervt mich auch. Ja? Und meine Liebe, sie beinhaltet auch die Nichtliebe, das ist authentisch, das ist genauso wie bei mir selber, was ich da alles aushalten muss. Ja? Es gibt so Sachen, die kann ich nicht ändern und die mag ich nicht. Okay, so ist es. Die Liebe, und vielleicht ist die Liebe göttlich aus diesem Grund, ja? Also als Idee einer Kompetenz für das Ganze, das wir selber sind und das die anderen sind und das in einer entäußerten, gestreamlineten, unendlich beschäftigten, oberflächlichen, auch irgendwie saublöden Zeit einer Gesellschaft, das schwer ist, ja, und wo die Liebe so kommerzialisiert wird. Das hat niemand so gut beschrieben wie die Eva Illouz. Zum Beispiel der Konsum der Romantik war ganz toll, oder warum Liebe wehtut. Also ist eine ganz tolle Denkerin in dieser, fand ich, die das wirklich so in Worte gefasst hat. Und weißt du, die ist nur für Werbung. Weißt du, du weißt ja noch, I'm loving it, McDonald's und so, ne? Und wie können wir immer wieder die Liebe zurückerobern als ein Vermögen zur Ganzheit und zur Beziehung, das genau diese Nichtbeziehungsfähigkeit auch einschließt? Ja, du kannst einen anderen ja nicht festsetzen. Und das ist die Illusion der sozialen Medien. So eine Art, also alles wird kontrollierbar und dann nimmst du den richtigen, wie als ob Erfolg programmierbar wäre. Und wenn du, es kann schon sein, aber dann bist du nur so wie jemand, den es schon gibt. Aber eine gute Blume ist so wie jemand, den es noch nicht gibt.
Ich habe gerade gedacht, dass das immer die Identitätsfrage ist, ne? Wann kann ich lieben und wie werde ich geliebt? Und das möglicherweise, weil du gerade Beleuchtungswechsel, das hat mir wirklich gerade geholfen, auch meine Gedanken wieder zu sortieren. Weil ich dachte, wir in den 90ern hatten wir so das Gefühl, Ende der Geschichte, ne? Hast du auch geschrieben in diesem Evangelisti-Artikel. Und jetzt sind wir bei Ende der Demokratie. Ich hoffe nicht, weil das Ende der Geschichte war auch nicht. Also vielleicht ist auch nicht das Ende der Geschichte, der Demokratie. Und diese Identitätsfrage, wenn Entwicklungen so schnell sind, dass sie unsere Gesellschaften so verändern, dass wir nicht mehr Schritt halten können, dass wir uns die Identitätsfrage wieder neu stellen müssen, die im Kern eben diese Liebesfrage, die Solidaritätsfrage, die Mitgefühlsfrage ist. Und du hast dann irgendwo mal gesagt, und das fand ich auch, habe ich gedacht, das ist super logisch, das sozusagen, wenn, weil wir die Identitätsfrage gerade nicht beantwortet haben, weil wir uns in einem Beleuchtungswechsel befinden vielleicht auch, ja, haben wir jetzt die Identitären und das Erstarken des Rechtsextremismus.
Es ist schwer, man selbst zu sein und es ist eine Aufgabe. Der Beruf des Menschen ist es, zu sich zu kommen, und der Beruf des Philosophen ist es, ihn daran zu erinnern. Und das geht seit 1000 Jahren so. Und das geht uns allen so. Es ist wirklich nicht leicht, ein Mensch zu sein. Und ich finde, das ist eine große Zärtlichkeit. Also wir machen nicht irgendwie was falsch oder so. Ja? Und jetzt in den Zeiten der Krise, in den Zeiten des Übergangs, ja, da habe ich sehr analysiert. Es gibt viele, viele Gründe, die uns dahin geführt haben. Aber es ist ein Moment, dass sozusagen das Allgemeine sich auflöst, dass wir nicht mehr so genau wissen, wie man lebt, was funktioniert. Und früher hat ja der Künstler Josef Beuys gesagt, wir sind alle Künstler. Das fand ich so schön. Ja, oder Frau, Künstlerinnen, ja gut. Aber jetzt müssen wir alle Philosophinnen werden. Ja, das heißt, in Zeiten der Krise, in quasi auch apokalyptischen Zeiten, wo ganz viel offenbar wird und wir das noch nicht so gut damit umgehen können, ja, wie wenn man selber eine Krise hat. Ja, da wird einem auch einiges klar. Man weiß aber nicht so gut, wohin jetzt. Ja, also in diesen Zeiten, da sollen wir alle mitdenken und mitfühlen. Und das geht ja genau wieder zurück zu dieser anderen Art von Identität, zu sagen so, hey, ich übernehme Verantwortung für meinen Blick. Ich schaue jetzt mal nicht nach außen, sondern ich schaue mal in mein Herz. Wie geht es mir, wenn ich jemanden, der arm und schutzlos ist, schlecht behandle? Ist das gut für mich oder schlecht für mich? Wie fühle ich mich, wenn ich höre, dass Frauen in Afghanistan die das Zimmer nicht mehr verlassen dürfen, ja. Wie geht's mir, wenn ich irgendwie sehe, wie in Amerika jetzt diese Menschen deportiert werden tatsächlich, ja? Wie geht es mir, wenn ich diese Leute anschaue, die dafür verantwortlich sind? Und in Zeiten des Übergangs erwacht das Gewissen. Und gleichzeitig ist es total beängstigend, das ist so ein Kierkegaard-Thema, die Angst. Und es gibt also auch Leute, die, wir haben schon immer kurz gesagt, du kannst Identität versuchen, und es ist ein unabschließbarer Prozess, aus dir selber zu finden. Das heißt, du musst mit Unordnung umgehen, mit deiner Begrenzung ertragen, dich als werdender Mensch begreifen und als fehlerhafter Mensch. So. Viel schöner ist es, Identität dadurch zu bekommen, dass du besser bist als andere. Ja? Und das ist genau der Grund, warum rechtes Denken in diesen Phasen der großen Identitätskrisen erstarkt. Ist einfach ein schönes Angebot. Da bist du nicht mehr so eine arme junge Person irgendwie mit einem schlechten Tattoo, sondern du bist besser als die ganzen sonst wie. Und wir sehen, wie das in Amerika funktioniert, mit einer irgendwie doch recht homogenen weißen Schicht irgendwie, die jetzt besser ist als diese ganzen Deportierten. Und wir sehen aber auch bei uns diese Tendenzen. Und das Wichtige ist jetzt, dass man nicht gegen die Hetzer hetzt. Ja, also ich habe sozusagen in meinem eigenen Leben oft empfunden, wie ich mich erhöht habe, dadurch, dass ich auf andere runtergeguckt habe. Das ist mir persönlich echt nicht fremd. So. Und wenn wir jetzt in der Demokratie sind, also für mich ist das wichtigste demokratische Tool der runde Tisch, ja? Und da denke ich an die Tafelrunde von König Artus, ja? Und er hat sozusagen als König mit seinen Rittern, das war alles noch sehr judik damals, aber gut, hat er so einen runden Tisch gehabt, dass sie sozusagen gleichberechtigt sprechen. Und auf diese Weise sind wir alle wert eins, ja? Und jeder verdient es, gehört zu werden, aber nicht jeder verdient es, zu entscheiden, was als nächstes passiert, ja? So. Und das ist auch mit der Tochter so, weißt du, ich höre sie, aber ich gehe trotzdem zur Schule, ja? So. Und also wir sozusagen, und woran orientieren wir uns natürlich auch an Menschlichkeit oder an den gemeinsamen Möglichkeiten oder so, aber also es ist zu verstehen, warum jemand in sowas Identitäres rutscht, ist ja nicht fremd. Das kennen wir alle. Und dann, wie können wir weiter im Gespräch bleiben und gleichzeitig sagen, jetzt ist aber Schluss hier. Ja? So.
Das Identitäre ist so ein bisschen wie das Versprechen, habe ich gerade gedacht, bei den Sternen zu sein, ohne durch die Mühsal zu müssen. Ne?
Ja. Natürlich, aber es ist Existenz. Alles. Ja. Ich hab ein Vorwort, das war die größte Ehre meines Lebens. Ich habe das Vorwort geschrieben, Viktor Frankl,
trotzdem ja zum Leben.
Ja, so, und das ist sozusagen, das war mein eigener Großvater, der Nazi-Großvater, der mit verursacht hat, dass die Frankls deportiert und umgebracht wurden, ja. Das ist kaum auszuhalten, aber irgendwie hält man auch das aus, ja. Und ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl. Ich habe ihn sehr gern. Und es ist ein wahnsinnig gutes Buch, auch in der Krise. Das kann ich euch allen von Herzen empfehlen. Das ist auch sehr leicht zu lesen und nährend. Also ein so großzügiges Werk, ein ganz tolles Buch. Trotzdem mehr zum Leben sagen. Und also in diesem Vorwort geht es eben auch darum, es wird natürlich auch der Nationalsozialismus funktioniert. Ne? Also die haben sich quasi an den Juden hauptsächlich gesund gestoßen. Natürlich gab es auch Abweichler, homosexuelle Personen oder so, oder Sinti und Roma. Aber diese Grundidee, dass du Identität durch Abgrenzung und Abwertung herstellst, das ist einer der Ungeister, die uns Menschen begleiten, einer der Aufgaben. Und gerade eben, wenn die Identität so fragwürdig wird, da einfach sich hinzustellen und ich weiß nicht, was wir tun können, ja, so die eigene Unordnung zu teilen, und dann gibt's noch etwas hier. Also für mich die Kernzelle der Demokratie. Wenn wir Geschichten hören von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die nach Hause gekommen sind, und dann haben die so Albträume, Lilith. Warum haben die Albträume? Weil die jemanden umgebracht haben. Weil die sich schämen. Weil die nicht können. Weil die Geister sie verfolgen. Ja. Und das ist der Grund, warum du deinen Nächsten lieben sollst. Dass der dich nicht heimsucht. Du kannst nicht straflos all diese Dinge machen. Ja. Du kannst für eine Weile, es ist erstaunlich, wie sehr der Mensch alles verdrängen kann und die Langeweile und Idiotie vor sich hinwurschtelt. Ja. Aber irgendwann kommt es zurück. Und warum? Weil wir doch alle verbunden sind. Ja, weil wir alle sozusagen teilhaben am Ganzen und das Leben uns verbindet und durch uns durchgeht. Und du nicht, es ist auch ein guter Rat. Es ist nicht mal nur so ein Gebot oder so. Es ist so, pass auf, das tut dir leid, wenn du jemandem wehtust. Verstehst du, es tut dir leid. Und es wird dir schrecklich leid tun, wenn du deine Identität dadurch kriegst, dass du andere schlecht findest. Also mein Großvater, 20 Jahre Spandau, war dann ein Alkoholiker und hat sich so Tode gesoffen. Ja, der war kein Held. Es war alles erbärmlich und entsetzlich. Ja, und du kannst es ewig verdrängen. Aber das ist sozusagen der Schatten der Demokratie. Ja, du sollst deinem Nächsten nicht wehtun, weil du damit dich selbst verletzt. Früher oder später.
Und doch machen wir das immer wieder. Also was wir oft haben, und du hast da jetzt auch schon dann was berührt, dieses, du sagst runder Tisch und man muss alle hören. Ja. Ne? Und dann gibt es ja aber auch trotzdem Menschen, die diese Deutungsfreiheit ja auch verlangen. Also du hast auch in dem evangelischen Artikel geschrieben, diese schamlose Stärke der Mächtigen, vor der wir dann ja auch Angst bekommen, weil die ja fast wie allmächtig sind. Ich meine, Elon Musk entscheidet jetzt in der Ukraine, ob Starlink an ist oder nicht und wer seine Drohnen bewegen darf oder nicht, zum Beispiel. Ne? Wir sind dann teilweise auch wie Spielbälle. Ich bin ja, die Chance, finde ich, dieser Digitalisierung, in der wir sind, ist schon auch, dass wir uns alle äußern können. Und dass, wenn möglichst viele Menschen der Geschichten der Mitmenschlichkeit erzählen und der Nächstenliebe, dass dann hoffentlich dieses Narrativ siegt. Und was ich ganz oft in Social Media, es kam ja ganz früh dieser Begriff der Filterbubbles auf, ne? Ich finde, der auch genau dieses zeigt, weil wir haben immer wieder die Diskussion, auch auf dem Kirchentag hatten wir das, 2017 weiß ich noch, soll Annette Schuldner von der AfD, soll die reden dürfen in einer Kirche mit dem Bischof Markus Dröge? Und dann gab es wahnsinnig Proteste. Und das haben wir ja, bis da war die AfD auch schlimm, aber noch nicht so wie jetzt, da hast du noch nichts von Remigration gehört. Aber jetzt mittlerweile schon, ja. Jetzt ist sie irgendwie als rechtsextrem, wird sie beobachtet vom Verfassungsschutz. Und trotzdem, sehe das auch so, wir dürfen die Menschen nicht verlieren und wir müssen mit ihnen reden. Und gleichzeitig hast du dann immer auch wieder Menschen, die sich schwach fühlen. Und wir haben das ganz oft bei unseren Themen, auch im Yid-Netzwerk, wo Menschen von uns verlangen, ihr müsst euch abgrenzen. Ihr müsst euch von der Haltung abgrenzen. Ich meine, der Trick ist dann, und das musst du aber auch als Mensch ja erstmal spüren, du musst dich von einer Haltung abgrenzen, ohne dich von der Person abzugrenzen. Ja, so. Aber das, und da merke ich, das ist das, was wir eigentlich oft einüben müssen. Das lernt man ja auch, das Verhalten zu kritisieren, aber nicht zu sagen, das bist du als Ganzes, wie du mit deiner Tochter eingangs gesagt hast.
Lass sie mit der Tochter, dann üben wir das.
Es könnte so leicht sein, aber dann merkst du dann in dem Moment, es ist nicht leicht.
Also es gibt eine grundsätzliche Frage, wie wir das Gemeinsame wiederfinden, wenn wir Identitätsprobleme haben und wo Grenzen sind. Ja, ich kann das gut verstehen, dass man sagt, das will ich jetzt nicht hören. Das ging mir das letzte Mal so, habe ich es gezufällig, war ich eingeladen bei den Salzburger Festspielen, große Ehre, dann gab ein Programm, wundervoll, die besten Besetzungen und so weiter, herrlicher Felsendom und so weiter, Josef Haydn, die Schöpfung. Und dann hat eine wunderbare Sängerin voller Inbrust gesungen, dass sie Frau dem Manne untertan ist und das für immer bestimmt ist, dass sie mal den Hoden schaukelt oder so. Er hat gesagt, die schmeißige Tomate. Ja, das kann man heute nicht mehr sagen, Freundin. Das geht nicht, weil ich war irgendwie auch so ärgerlich, konnte denn ich nicht aufführen oder so. Aber ich habe, also das ist auch in aller Offenheit eine immer wieder neu zu verhandelnde Grenze. Ich kann, das wäre total anmaßend, da jetzt irgendwie so von gerade, was ihr auch für feine Untersuchungen macht, irgendwie wo öffnet man sich, wo verschließt man sich, ja, also das gehört irgendwie wie so zur Atmung der Blume, ja, und ganz klar zu sehen, so hey, das ist was anderes, mit einem Kind umzugehen, als gesellschaftlich umzugehen, aber jetzt kommt einer meiner liebsten Wissenschaftler, der ist so ein bisschen im Schatten von Daniel Kahneman, der dieses schnelles Denken, langsames Denken geschrieben hat, ja, der heißt Dan Ariely, eine ganz beeindruckende Person und Geschichte und so weiter, und er hat ganz viele Forschungen gemacht darüber, wie wir Menschen wirklich sind, ja, nicht wie wir denken, dass wir sind, sondern wie wir wirklich sind. Wir sind emotional und unbeständig. Er sagte predictably irrational, also vorhersehbar, unvorhersehbar. Ja. Und dann hat er sich gefragt, wie wir wieder quasi an den runden Tisch kommen. Ja. Also wie wir ein bisschen runterkommen irgendwie von unserem Partikularismus. Ja. Also von unserer irgendwie Einzelidee, die das oder das oder das hat. Das kann ja auch sein, dass nur die guten und auserwählten Menschen, das ist genauso blöd. Ja. Wie die sozusagen alle Schwachen eigentlich nicht wollen. Ja. Und dann gibt's ja so zwei Dinge. Das erste ist, also guckt, Strafe funktioniert nicht, Belohnung funktioniert nicht und so weiter, ist sehr bockig, ja. Was funktioniert, ist Remoralisierung, ja. Dass wir uns einfach zusammennehmen und sagen, dass zum Beispiel es hilft, an die 10 Gebote zu denken, ja. Oder einfach nur eben an diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass wir uns wieder bekennen zu dieser komplizierten Sache, dass wir alle sind, wie, dass wir ganz einzigartig sind und so wie jeder andere zugleich, ja. Und dass wir deshalb vom Schmerz des anderen wissen, und dass es wichtig ist. Und es ist sozusagen die einzige wirkliche Grenze. Ja, wenn Leute anfangen, in Kauf zu nehmen, anderen Leuten Schmerzen zuzufügen. Ja. Also das Böse hat 2 Gesichter für mich. Das erste ist die Gleichgültigkeit dem Leiden der anderen gegenüber. Und natürlich das ganze Remigrations- und was jetzt in Amerika passiert, ist natürlich entsetzlich. Ja. Also da werden Leute einfach gequält und gedemütigt. So. Das ist böse. Ja. Und das zweite ist, einfach viel zu viel zu nehmen, damit andere nichts mehr haben, ja. Und diese einfachen Dinge, die man selber weiß, ja, wenn du dann aus dem Geburtstagskuchen jetzt den ganz alleine auffrisst, bist du fett und einsam, ist scheiße, ja. So. Und jeder von uns, das heißt es eben, eine Philosophin zu werden, ja. Also jeder von uns hat diese gewissen Kompetenzen, so. Wo sind denn da ganz klare Grenzen? So, kannst du mir gerne deinen Geschichtsschwurbler, kannst du dich dann noch irgendwie ausbreiten oder so? Aber wenn du jetzt anfängst zu erzählen, dass es so welche gibt, die das nicht verdienen bei uns oder so, dann kriegst du alles an die Fresse. Und das ist sozusagen die moderne Figur, die Blume und das Schwert. Weil wenn diese Dinge verletzt werden, wenn die Liebe zwischen uns verletzt wird, ja, und jemand so programmatisch sagt, dass er irgendwie weiß, dass so soll es hier nicht dazugehören oder so, da ist es doch etwas, wo wir müssen wir wirklich aufstehen und dagegen vorgehen. Aber sonst ist doch schön, lass sie sich doch desavouieren und im Kopf und Kragen reden.
Ich habe gerade dieses, das mit dem Remoralisieren, das ist genau, das Schwert und die Blume, hast du gesagt. Wir brauchen Regeln fürs Zusammenleben und die sollten sich orientieren an solchen Werten wie der Nächstenliebe, finde ich auch, und Empathie. Und gerade habe ich gedacht, die Menschen, die das können, sich selber lieben, die sich in diese, ich glaube, du hast es mal die eigene Arena der Gefühle auch genannt, die sich da reintrauen, weil das ist ja mit Wut und was wir, Enttäuschung und Zorn, das sind ja so diese Gefühle. Ich meine, 4 von den Grundemotionen oder 5 sind ja eigentlich gar nicht positiv.
Die sind negativ.
Alle negativ. Das heißt, die Aufgabe ist viel größer als unserer leiblichen Existenz. Und die Menschen, die das können, sich da rein zu begeben und zu stellen, sind eigentlich diejenigen, die damit auch anfangen müssen, diese Liebe zu verbreiten. Weil wenn ich an diese Frau denke, die dieser Typ gestern in dem Reel angesprochen hat, sie hat gesagt, ich wurde nie geliebt, dann ist der Auftrag, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verfehlt sich dann ja auch. Ne? Also wenn wir nach unserer Position in der Gesellschaft fragen, dann immer ja auch vielleicht, wie weit bin ich? Und dann, wenn wir überhaupt das Privileg haben, uns nach einer Position in unserer Gesellschaft zu fragen schon, ne? Dann ist das wahrscheinlich ein Auftrag, den wir auch haben.
Ich finde das total, also das ist so etwas, das verdanke ich Viktor Frankl und das habe ich so ein bisschen weitergeführt. Also die Frage war, was machen wir hier eigentlich? Ja, also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, Lebendiges nicht zu verletzen. Dass man das einfach versteht und zwar in jeglicher Hinsicht. Das tut mir auch weh, wenn du den Blume umtrittst, ja, oder ein Bau, also, aber auch wenn wir einfach, dass wir das wissen, irgendwie wissen wir das alles schon, dass das nicht so gut ist, ja, und dass wir Schönheit in die Welt bringen, wenn wir können, ja, dass wir sozusagen, oder das heißt, Schönheit ist eine Form von Harmonie, das heißt, dass wir unsere eigene Unordnung, die Unordnung um uns herum, in eine sozusagen lebbare Zeitgestalt gießen, ja, weil wir auch wissen, mein Gott, die Beleuchtung ändert sich auch dort immer wieder, okay, ja, und dann, das ist jetzt diese Viktor Frankl-Idee, dass wir den Ort, an den uns das Leben gestellt hat, aufgeräumter zurücklassen, ja, dass wir wirklich gucken, hey, wer sind wir eigentlich selber, was geht denn durch uns durch, für was stehen wir, was sind unsere Allies, ich bin neurodivergent, ich bin so teamkomische Leute, I'm in, ja, oder so, wie gesagt, jetzt so eine Freundin hat MCSF, das ist das jetzt auch meint, also das tut mir jetzt auch irgendwie weh, oder eine Frau zu sein. Also diese ganzen, dass auch in unserer Demokratie so unterschwellige Allianzen laufen. Und wenn du jetzt einen Riesensaal nimmst und da sind alle da aus Deutschland, ja, das ist super, super unterschiedlich, ja. Und dann fragst du sie, und wer von euch hatte schon mal Liebeskummer? Dann gehen alle Hände hoch. Das Herz weiß.
Das ist schön. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich, die alle unsere Gäste bekommen. Die eine ist, weil du gerade in dem Saal standest, wo du gefragt hast, wer hat Liebeskummer? Wenn du eine Bühne hättest, vor wem würdest du gerne über welches Thema sprechen? Darfst du dir ganz frei aussuchen. Wirst jetzt nicht eingeladen von Salzburger Festspielen, spielen, musst dir vorher irgendwas Komisches anhören, sondern
Nein,
ganz frei
ich
aussuchen.
bin, das ist das Glück und Privileg meines Lebens ist, dass mir sehr viele tolle Bühnen angeboten werden mit den Themen, die ich interessant finde. Und ich kann nur sagen, vielen Dank und mehr davon. Ich bin einfach zutiefst dankbar, dass ich über diese Dinge sprechen darf. Ja, sehr schön. Und deshalb danke auch an euch, ne, an dieser Stelle. Das ist mir immer eine Freude. Das ist immer so schön, wie die Gesprächspartnerin da wird. Und es war sehr schön. Sind ganz tolle Resonanzräume. Ich habe wieder zu viel gequatscht, aber so ist das Leben, ja.
Gar nicht, so war das geplant, das solltest du auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und es hat sie gut gemacht.
Die zweite, die ist ein bisschen selbstbezogener, die Frage. Was ist digitale Kirche? Was stellst du dir darunter vor?
Also meine Freundin Johanna di Blasi, die Zürich für das RefLab, also die reformierte Kirche, arbeitet, hat mir erzählt, dass sie jetzt ein digitales Kloster entdeckt hat zum Beispiel. Ja, und es ja wahnsinnig gut tut. Da treffen sich Leute in einem bestimmten Raum, 45 Minuten, das ist auch so eine Zeitgestalt und sind zusammen still, zusammen miteinander. Also wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen, diese wirklichen Möglichkeiten des Digitalen auszuloten. Und das war auch ein kirchliches Angebot. Ja, also es ist so, natürlich geht es darum, im einfachsten Ebene, wie Menschen glauben, leben jetzt und darüber sprechen, weil du erzählt hast ja auch christliche Influencer und so weiter und wie die auch das machen, wie kannst du alte Dinge neu erzählen? Und in Wahrheit sind es keine alten Dinge, sondern es ist die Landschaft, in der wir leben. Das ist mal der Anfang, ja? Und wir immer wieder neu auf den Berg gucken, aber uns damit leben müssen, dass der Rilke schon überall ein Gedicht hinterlassen hat. Ja, jedenfalls, also, aber es gibt auch so ganz andere Formen, wo sich Menschen mit Themen verbinden können, wo es Räume für Gespräche gibt. Für mich auch interessant, so was wie digitale Seelsorge, funktioniert das? Ja, das ist ja ein großes Challenge auch mit dem KI. Also sitzt da ein Mensch oder einer, der so aussieht wie ein Mensch und es ist schrecklich, aber es ist so wichtig, ja, weil also eventuell reicht es schon, ja, so, aber halt eventuell auch nicht. Also wie ersetzbar ist der Blick des anderen? Also ich würde diese Frage und natürlich so eine, für mich hat gerade die reformierte Kirche, das ist mir sehr sympathisch, das ist die immerwährende Revolution. Also Jesus hat damals die Leute, die über Gott geredet haben, aus dem Tempel geschmissen, weil er sie korrupt fand. Und es ist letztlich die immer gleiche Bewegung. Das hat auch der Kierkegaard gemacht. Das hat auch der Luther gemacht auf seine Weise. Ne? Wobei er auch mit den Frauen und so weiter. Wir lassen es jetzt. Jedenfalls, also zu sagen, hier ist etwas, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist. Und wie können wir auf immer wieder neue Weise dorthin gehen? Und dieses Hingehen ist eine Offenheit. Ja, das ist sehr sympathisch. Ja, es ist nicht so, du sollst das glauben, sondern so, uns verbindet ein großes Haus, dessen Wände immer wieder die Gestalt wechseln. Wie sehen sie jetzt aus? Und dafür ist dieses fluide Digitale natürlich eine tolle Frage. So ins Offene. Genauso wie so ein Podcast. Reden wir einfach, kommen wir nirgendwo hin, kommen wir überall hin. Hauptsache, wir bleiben im Gespräch, am runden Tisch. Das ist für mich auch die Aufgabe der Kirche. Ja. Weil die etwas bewahrt, was für uns alle wichtig ist. Ja.
Ich mag das, wie du gesagt hast, die alten Fragen gibt es gar nicht, die sind nicht alt. Ich musste daran denken, dass mir hilft manchmal, dass die Seele genauso jung bleibt wie immer. Das ist zumindest meine Vorstellung, der Körper verfällt zwar, der Beleuchtungswechsel, immerhin haben wir unsere Seele, die jung, genauso bleibt.
Ja, also es gibt zwei Anmerkungen. Das erste ist, mein Vater, als er 70 Jahre alt war, hat seine schrumpeligen Hände und war so, hey, what the fuck, so innen drin will ich noch genauso, ja? Und das zweite ist natürlich von Meister Eckhart, das Zitat, der sagt, jünger wurde meine Seele und jünger jeden Tag. Und es gibt eine Weise, wo man quasi, also das sind diese spirituellen Techniken, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist eine, sozusagen in dieser Innenwelt, der man sich auch zuwenden kann, nicht nur der Außenwelt, also einen Moment gibt, wo du aufräumst und dann mehr Licht reinfällt und dann sozusagen eine Art, ja, du gar nicht mehr so schwer trägst an der Geschichte, die du dir selbst von dir erzählst. Und irgendwann bist du ein glückliches Lotusblatt im Augenblick, ja? Und das ist wiederum eine Geschichte unserer Landschaft, die von allen Kulturen erzählt wird auf unterschiedliche Weise. Und bei uns war es eben auch jemand wie Meister Eckhart und deshalb ist es, lohnt es sich sozusagen auch nach innen zu schauen. Auch für den Tag.
Ja. Und das ganze Leben lang aufzuräumen, was du schon gemacht hast. Du bist noch dabei. Ich wünsche dir alles Gute.
Man ist nie fertig. Das ist die Demut. Das ist genau, die Feinde der Demokratie sind die Leute, die endlich am anderen Ufer sind. Ja? Und das ist nicht so dieses andere Ufer, sondern diese Bereitschaft, dazustehen, solange es dauert, ohne sich direkt einen Lohn auch dafür zu erwarten. Ja, ich sage das so mit einer Freundin, so die Fackel hochhalten. Ja, also auch jetzt, wie soll man demokratisch handeln in einer Gesellschaft, die man als ungerecht empfindet? Ja, du hältst die Fackel hoch, so gut es geht, und dann bist du auch aufrichtig und bescheiden und hast nicht das Gefühl, dass du die beste Demokratin aller Zeiten bist. Auch das Aufräumen. Ja, also was ich so schön finde, ist, die Demokratie muss jeden Tag begründet werden und die Reformation auch.
Ja. Das Leben ist immer schmutzig, wie du es vorhin gesagt hast. Und genauso unsere Häuser. Ne? Und wenn es nicht mehr schmutzig ist, dann leben wir nicht mehr.
Dann sag.
Dann sag. Aufräumen oder sag, du kannst dich jetzt entscheiden.
Ja, genau. So. Ja, genau. Ist halt anstrengend. Das ist aber die Solidarität, weil es ist so schwer. Deshalb brauchen wir alle ein bisschen Spaß. Das ist wirklich anstrengend. Ja, so. Ja. Das muss sich auch lohnen. Ja,
ja. Das Leben ist viel zu ernst. Du musst nicht mit Humor zu nehmen. Ne? Gibt es den Spruch, den ich sehr mag. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist. Es war wunderschön.
Ja, my pleasure. Ja, das war echt sehr schön. Und
ja, wenn ihr mehr von Ariadne wissen wollt, dann findet ihr einige Links in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über das Yid-Netzwerk wissen wollt, dann könnt ihr unser Newsletter abonnieren auf yid.de/Newsletter und schreibt uns gerne Nachrichten. Wir freuen uns über alles Feedback. Auch wenn ihr gar nicht unserer Meinung wart, dann hören wir das auch gerne. Wir versuchen ja
besonders gerne.
Dann hören wir es besonders gerne. Auf Wiederhören. Tschüss.